Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. An Feinstaub sterben mehr Menschen als am Rauchen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie Mainzer Wissenschaftler. Und sie warnen auch vor der Wirkung von Stickoxiden. Die sind zwar auf den ersten Blick nicht so gefährlich wie Feinstaub, aber sie sind eine Vorläufersubstanz des, je nach Partikelgröße, eben sehr gefährlichen Feinstaubs. Einzelheiten hören Sie gleich. Außerdem in dieser Sendung. Scientists for Future unterstützen Fridays for Future. Wissenschaftler verleihen jetzt den Schülerdemos für Klimaschutz nochmal Rückenwind. Gemischt ist das Stadtviertel der Zukunft. Wir stellen Stadtplanungstrends vor. Wir bilanzieren ein Jahr Julia Klöckner an der Spitze des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und im Verbrauchertipp geht's um Internettarife. Glyphosat ist kein Beispiel dafür, dass die EU-Gesetze zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln versagt hätten. Das sagt die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofes, also bislang nur eine Einschätzung und noch kein Urteil. Es geht um einen Fall von Sachbeschädigung in Frankreich durch Umweltschützer. Tonja Koch fasst zusammen.
Das immer wieder in der Kritik stehende Pflanzenschutzmittel Glyphosat taugt nicht dafür, die bestehende europäische Pflanzenschutzmittelverordnung ins Wanken zu bringen. Diese Auffassung vertritt die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofes, Eleanor Sharpston. Sharpston hatte die Frage zu klären, ob die EU-Pflanzenschutzmittelverordnung unter derart gravierenden Mängeln leidet, dass sie dadurch ungültig wird. Ausgangspunkt des Verfahrens ist eine Sachbeschädigung durch französische Umweltaktivisten. Diese hatten in einer Reihe von Verkaufsstellen Kanister mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel beschädigt. Sie waren danach unverkäuflich. Zur Begründung führten die Aktivisten an, dass die Wirkung des Pestizids nicht hinreichend von unabhängigen Stellen geprüft worden sei. Für Mensch und Umwelt sei daher nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden. Dieser Argumentation erteilte die Generalanwältin heute eine Absage. Das in der Verordnung verankerte System arbeite solide. Es müsse gesundheitliche Risiken nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bewerten und ermögliche dadurch auch die Korrektur etwaiger Bewertungsfehler. Der Spruch der Generalanwältin ist kein Urteil. Dieses wird erst in einigen Monaten erwartet. In aller Regel aber folgt der Gerichtshof der Argumentation des Generalanwaltes.
Aus Luxemburg berichtete Tonja Koch. Mal tief durchatmen kann über manche Klippe des Alltags hinweghelfen. Aber außer Sauerstoff inhaliert man dabei, insbesondere in der Nähe von Flughäfen, Straßen, Industriebetrieben, Ofenheizungen, unerwünschte Partikel. Feinstaub gilt als einer der gravierendsten Verursacher für Herz-Kreislauf-Todesfälle. Jetzt hat ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern der Mainzer Universitätsmedizin und dem Max-Planck-Institut für Chemie ermittelt, dass die Folgen von Luftverschmutzung die durchschnittliche Lebenserwartung von Europäern stärker verringern als angenommen, nämlich um 2,2 Jahre. Die Studie wird soeben an der Mainzer Unimedizin vorgestellt. Anke Petermann berichtet.
Aufgrund von Feinstaub, so leitet der Atmosphärenchemiker Johannes Lelifeld aus einer erweiterten Datenbasis internationaler Studien ab, kommt es weltweit zu über 8,5 Millionen vorzeitigen Todesfällen jährlich.
Und für Europa finden wir insgesamt etwa 800.000 pro Jahr. Das sind Menschen, wir beziehen das auf dem Jahr 2015, die in 2015 gestorben sind durch die Einwirkung von Luftverschmutzung, die sonst länger hätte leben können. Es ist auch nicht so, dass man durch Feinstaub sofort umfällt. Es ist ein Gesundheitsrisiko. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir hier herausgefunden haben, dass Feinstaub als Gesundheitsrisiko einen ähnlichen Stellenwert hat als dem Rauchen zum Beispiel.
Einen sehr hohen Stellenwert also, da ist sich der Professor am Mainzer Max-Planck-Institut einig mit Professor Thomas Münzel. Der Kardiologe an der Universitätsmedizin Mainz verlangt, die neuen Erkenntnisse in die Vorbeugung einfließen zu lassen.
Wenn man heute die Todesfälle von Feinstaub gleichsetzen kann mit der Anzahl der Todesfälle von Rauchen zum Beispiel, dann muss man fordern, dass Feinstaub bzw. die Luftverschmutzung per se als neuer Herz-Kreislauf-Risikofaktor anerkannt wird. Und wenn Sie sich die Leitlinien anschauen im Bereich Prävention, koronare Herzerkrankung oder Schlaganfall, fehlt der Feinstaub komplett. Das heißt, das muss geändert werden und der Feinstaub an sich als wichtigster Mitrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen anerkannt werden.
Gemeint sind feinste Teilchen, die in der Luft schweben, das heißt in der Atmosphäre verweilen. Gesundheitsschädliche Schwermetalle und Ammoniumsulfate aus der landwirtschaftlichen Düngung können an diese Partikel andocken und tief in die Lunge inhaliert werden. Die Wirkung von Ultrafeinstäuben im Nanobereich zu ermitteln, eine Herausforderung, so Professor Lilifeld.
Ultrafeinstaub, das sind Teilchen, die sind kleiner als 0,1 Mikrometer, das heißt 100 Nanometer, die sind so klein, dass sie über die Lunge sofort ins Blut mit aufgenommen werden können.
Kleine Teilchen gehen auch direkt durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn und man weiß, dass bestimmte Areale dann aktiviert werden.
Was zu akuter Blutdrucksteigerung führen kann, ergänzt Professor Münzel und möglicherweise Nervenerkrankungen wie Demenz und Parkinson auslöst. Je kleiner die Partikel, desto wahrscheinlicher,
dass der Feinstaub in die Gefäße geht und dort Entzündungsreaktionen hervorruft. Und dieser chronische Entzündungsprozess im Gefäß führt dann dazu, dass die Gefäße verkalken, also der Prozess der Arteriosklerose, der Gefäßverkalkung.
Wird in Gang gebracht oder verstärkt, konstatiert Professor Münzel. Konsequenz?
Als Kardiologe würde ich sagen, die Grenzwerte müssen drastisch abgesenkt werden. Der Feinstaub ist ein Risikofaktor, den wir als Ärzte oder Patienten nicht beeinflussen können, sondern die Politik, indem sie Grenzwerte festlegt, die uns vor den Schäden von Feinstaub schützen.
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen Emissionsgrenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der EU-Grenzwert von 25 Mikrogramm schütze nicht ausreichend, beklagen die Mainzer Wissenschaftler. Und weil das Dieselabgas Stickstoffdioxid ein Feinstaubvorläufer ist, sagt der Atmosphärenchemiker Johannes Lilifeld zur aktuellen Diskussion über den Straßenverkehr.
Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, die Grenzwerte für Stickstoffoxiden hochzusetzen.
Also zu lockern, wie von der Bundesregierung favorisiert.
Es macht mehr Sinn, die Grenzwerte für Feinstaub runterzusetzen. Und dann helfen natürlich auch relativ strikte Grenzwerte für Stickoxiden. Wir können sagen, in Deutschland sterben 100.000 Menschen pro Jahr frühzeitig und verlieren damit etwa 17 Lebensjahre.
Eine Modellrechnung natürlich, doch Anlass genug, so findet das Forscherteam, die Feinstaubbelastung auch durch Flugverkehr und Ofenheizungen ernster zu nehmen.
Anke Petermann über neue Erkenntnisse zu Feinstaub und Stickoxiden. Sie haben sich viel Kritik anhören müssen. Die Schüler, die jeweils freitags während der Schulzeit auf weltweiten Demonstrationen von ihren Regierungen mehr Klimaschutz einfordern. In Berlin erhielten sie heute Unterstützung von prominenten Wissenschaftlern Anja Nils.
Unter dem Motto Fridays for Future streiken inzwischen regelmäßig und in vielen Städten Schüler für den Klimaschutz. Und jetzt bekommen sie Unterstützung aus der Wissenschaft. Für die Rettung des Klimas sei es bereits später als 5 vor 12, sagt Maja Göpel vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Und deshalb wollen die Wissenschaftler jetzt dazu Position beziehen.
Und zwar eine Position, die die Forderungen der protestierenden Schülerinnen und Studentinnen nach schnellem und dezidiertem Handeln in Sachen Klima- und Umweltschutz voll unterstützt. Und dabei eben auch Expertise und Lösungen anbietet.
Bis heute haben sich über 12.000 Wissenschaftler den Forderungen der Schüler angeschlossen. Bis zum Freitag, an dem wieder demonstriert werden soll, sollen es aber noch mehr werden. Jakob Blesel, Mitorganisator von Fridays for Future.
Es ist einfach toll, die Legitimation von Leuten zu haben, die Experten sind, die Profis sind und auf 150 Jahre Klimaforschung aufbauen. Und wir sind halt Schülerinnen und Schüler und wir wissen, dass wir eine Zukunft haben wollen. Aber die genauen wissenschaftlichen Fakten dahinter, das überlassen wir den Profis und da sind wir auch sehr froh drüber.
Und hochkarätiger könnte die Unterstützung der Schüler in diesem Fall kaum sein. Karen Wiltshire vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung weist zum Beispiel darauf hin, dass in den nächsten 50 bis 100 Jahren über 70% der Menschen an einer Küste leben werden, weil es im Landesinnern einfach zu warm werden wird. Die Megacities dieser Welt sind bereits Küstenstädte. Aber auch die Küsten seien durch den Klimawandel gefährdet, obwohl sie für die Ernährung oder die Schifffahrt dringend gebraucht würden.
Aber wie sollen wir denn an Küsten noch leben, wenn der Meeresspiegel weiterhin um 1 bis 3,7 Millimeter, zum Beispiel in der Nordsee, pro Jahr steigt? Der Meeresspiegel ist seit 1990 im weltweiten Durchschnitt um knapp 20 Zentimeter gestiegen. Ohne Deiche müssten wir jetzt schon weichen.
4% der Deutschen und 40% der Niederländer wären schon jetzt ohne Deiche vom Meeresspiegelanstieg direkt betroffen. Niemand könnte also behaupten, dass die Erderwärmung keine Auswirkungen habe, betont der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen. Die Erde habe quasi Fieber und das könne man gut mit dem menschlichen Körper vergleichen.
Viele denken, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, was macht denn den Unterschied? Als Arzt kann ich Ihnen sagen, es macht einen großen Unterschied, ob Sie 41 Grad Fieber haben oder 43 Grad. Das eine ist mit dem Leben vereinbar, das andere nicht.
Und was eben nicht mit dem Leben zu vereinbaren sei, werde die Menschheit schnell merken.
Das Naheliegende ist, dass sich bestimmte Infektionskrankheiten ausbreiten mit der Überhitzung der Erde. Dazu gehören Lungenerkrankungen, dazu gehören eine Zunahme von Allergien. Menschliches Leben ist aber auch bedroht durch Wassermangel, durch Nahrungsmangel, auf gut Deutsch, Menschen werden verhungern und es wird Bürgerkriege geben, genau um diese knappen Ressourcen. Direkte Hitzetote spielen im Moment weltweit schon eine Rolle. In Deutschland haben wir, glaube ich, spätestens seit dem letzten heißen Sommer kapiert, das betrifft nicht nur Eisbären, es geht nicht nur um Bangladesch, es geht auch um uns hier.
Auf 1,5 Grad will das Pariser Klimaschutzabkommen die Zunahme der Erderwärmung begrenzen. Das müsse unbedingt eingehalten werden. Die Netto-Treibhausgasemissionen müssten dazu spätestens zwischen 2040 und 50 auf null reduziert werden. Und wegen der globalen Klimagerechtigkeit soll das in Deutschland und Europa spätestens 2040 erreicht sein, fordert Volker Quaschnick, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Die Klimaschutzziele der Bundesregierung mit einem Emissionsrückgang von 80-95% bis zum Jahr 2050 sind dafür nicht ausreichend. Das heißt, hier muss dringend nachgebessert werden. Wir brauchen einen Rückgang der Treibhausgasemissionen über die nächsten 20 Jahre roundabout 5% pro Jahr.
In den letzten 20 Jahren habe es gerade mal einen Rückgang von weniger als 1% gegeben. Deutschland müsse seine Bemühungen um den Klimaschutz mindestens um den Faktor 5 steigern. Und das sei möglich, wenn es politisch gewollt wird, sagt Eckart von Hirschhausen.
Wir haben die Lösung. Wir haben heute die technischen Möglichkeiten für 100% Erneuerbare. Wir haben heute so viel Wissen, dass es ein Frevel ist, das nicht einzusetzen.
Auch dafür wollen die Schüler am Freitag wieder auf die Straße gehen.
Anja Nehls über die Unterstützung von Wissenschaftlern für die Schülerdemos. Tierwohl und Umweltschutz. Fragt man Verbraucher, welche Erwartungen sie an die Landwirtschaft der Zukunft haben, stehen diese beiden Themen ganz oben auf ihrer Liste. Tierwohl und Umweltschutz sind auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zwischen CDU, CSU und SPD festgehalten. Nachhaltige Landwirtschaft und Naturschutz seien keine Gegensätze, heißt es dort. Doch mit der Vereinbarkeit sieht es nicht ganz so gut aus, bilanziert Claudia Plass beim Blick auf ein Jahr jetzige Bundesregierung.
In ihrer Antrittsrede vor einem Jahr ließ Agrarministerin Julia Klöckner keinen Zweifel aufkommen.
Unsere drei Hauptthemen: Tierwohl, Ernährungsbildung, Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft.
Beispiel Küken. Das massenhafte Töten männlicher Eintagsküken sorgt immer wieder für Empörung. Union und SPD haben festgeschrieben, dass damit bis zum Herbst dieses Jahres Schluss sein soll.
Wir sind meiner Meinung nach kurz davor, dass wir wirklich auf das Kükenschreddern auch verzichten können.
Zeigte sich die CDU-Ministerin im vergangenen Frühjahr zuversichtlich, das soll sollte auch für den Bienenschutz gelten. Was der Biene schade, müsse weg vom Markt, sagte sie. Als ganz besonders schädlich gelten einige in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizide, sogenannte Neonicotinoide.
Deshalb werde ich in Brüssel dem Anwendungsverbot dieser Wirkstoffe in Freiland zustimmen.
So Klöckner, kurz bevor die EU-Staaten für ein Freilandverbot für drei bienenschädliche Neonicotinoide stimmten. Der Einsatz der Insektengifte wurde damit auf Gewächshäuser beschränkt. Umweltschützer forderten ein gänzliches Verbot. Ein solches Verbot aber bahnt sich ebenso wenig an wie ein Ende des Kükentötens. Auch ein schneller Ausstieg etwa aus der umstrittenen betäubungslosen Ferkelkastration ist nicht in Sicht. Stattdessen setzt die Landwirtschafts- und Ernährungsministerin bei ihren Vorhaben vor allem auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie. Etwa wenn es darum geht, weniger Lebensmittel zu verschwenden oder weniger Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten zu verarbeiten. Eine Zuckersteuer, wie sie andere Länder eingeführt haben, lehnt sie ab.
Eine Steuer ist kein Selbstzweck.
Viel Kritik erntete Klöckner auch für das staatliche Tierwohl-Label. Nur freiwillig, erstmal nur für Schweine und erst ab 2020. Zu wenig, zu spät, bemängelten etwa die Grünen. Zunehmend gerät die Ministerin auch mit dem Koalitionspartner aneinander. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD wirft Klöckner vor, sich nicht genug für die Umwelt einzusetzen und forderte unter anderem ein endgültiges Aus für den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat bis Ende 2023.
Wir wollen den Ausstieg aus Glyphosat schaffen und das, obwohl der frühere Landwirtschaftsminister Schmidt in Brüssel dafür gesorgt hat, dass dieser Wirkstoff europaweit zugelassen ist.
Klöppner reagierte zurückhaltend und verwies auf ihre eigene Glyphosat-Minderungsstrategie, allerdings ohne konkretes Datum. Die Umweltministerin aber nimmt neben Glyphosat auch das große Ganze in den Blick, die EU-Agrarreform.
Wir müssen eine grundlegende Reform der Agrarförderung nach vorne bringen. Wir müssen eine Landwirtschaft fördern, die eben nicht Insekten schadet, sondern ihr Überleben ermöglicht.
Zum Schutz von Insekten müssten Landwirte gezielt für umweltschonendes Wirtschaften belohnt werden. Das bedeutet, EU-Fördergelder künftig nicht mehr pauschal zu verteilen, sondern an Umweltauflagen zu knüpfen. Umweltverbände fordern das schon seit Jahren. Konkrete Vorschläge aus dem Agrarressort aber liegen dazu noch nicht auf dem Tisch.
Aus Berlin berichtete Claudia Plass. Im südfranzösischen Cannes eröffnet heute die Messe MIPIM, das laut Veranstalter weltweit größte Forum für den internationalen Austausch in den Bereichen Immobilienmarkt, Architektur und Stadtentwicklung. Stargast ist diesmal Ban Ki-moon, Ex-Generalsekretär der Vereinten Nationen. Sein Auftritt symbolisiert die neue Ausrichtung der Immobilienmesse. Sie versteht sich neuerdings als Messe der Stadtentwicklung. Susanne Krause berichtet.
Engaging the future, in ungefähr die Zukunft gestalten. Mit diesem Slogan geben die MIPIM-Verantwortlichen bei der diesjährigen Ausgabe den neuen Kurs vor, bestätigt Filippo Rean von der Messeorganisation. Denn wenn es um das Leben in den Städten der Zukunft geht, wird vom Immobiliensektor heute mehr denn je ein kreativer Denkansatz erwartet. Soll heißen, dem Immobiliensektor kommt eine neue Rolle zu. Es geht nicht mehr darum, nur schöner zu bauen, sondern neue Verantwortung bei der Stadtentwicklung zu übernehmen, hin zu einem nachhaltigeren gesellschaftlichen Zusammenleben. In 10 bis 15 Jahren, so sagen die Experten, werden 75% der Weltbevölkerung auf einer Fläche wohnen, die 2% der Oberfläche unseres Planeten ausmacht. Es entstehen riesige Städte, die wegen der Ressourcenverknappung und Ähnlichem unter Druck stehen. Dieser Druck lässt sich nur in einer konzertierten Aktion bewältigen. Deshalb müssen die öffentliche Hand und die Immobilienbranche zusammenarbeiten. Eines der Leitthemen der aktuellen Messe ist die Frage, welche Alternativen jedem Stadtbewohner mehr Lebensqualität sichern. Die MIPIM-Verantwortlichen haben drei Trends ausgemacht. Dazu zählt das Schlagwort Mixité Augmentée, eine erhöhte Durchmischung der Nutzungsarten. In den meisten heutigen Städtebauprojekten wird der Trend schon offensichtlich. Man kommt weg von reinen Geschäfts-, Büro- oder Wohnvierteln und setzt auf gemischtere Viertel, in denen man ebenso wohnen wie arbeiten, einkaufen, ausgehen und seine Hobbys pflegen kann. Die Menschen wünschen sich zunehmend ein Umfeld, das ihre Alltagsbedürfnisse befriedigt. Charakteristisch für ihr heutiges Leben ist die stete Verknüpfung unterschiedlicher Aktivitäten. Sie brauchen Orte in nächster Nähe, die es erlauben, all ihren Aktivitäten nachgehen zu können. Stadtviertel mit viel gemischteren Funktionen als heute. Co-Living ist die zweite Tendenz. Beworben wird es als neue Lebensweise und gilt als ein Zukunftsmarkt der Immobilienbranche. In Metropolen der westlichen Welt stehen mittlerweile erste speziell errichtete Co-Living-Gebäude, eine Mischung aus Hotel, Wohngemeinschaft und Studentenwohnheim. Die Mieter sind vor allem junge Berufstätige aus dem Start-up-Sektor. Manche bleiben ein paar Monate, andere ein paar Jahre. Jeder verfügt über ein eigenes Teilreich, Zimmer und Bad. Die Gemeinschaftsräume wie Küche, Wohnzimmer, eventuell gar Garten, Video und Sportsaal teilen sich die Bewohner. Im Mietpreis inbegriffen sind Servicedienste wie Wäschereinigung und Einkaufen. Co-Living-Anlagen bieten nicht nur Wohnraum, der sich je nach Bedarf flexibel anpassen lässt. Sie sorgen ebenso dafür, die Bewohner, die sich hier beruflich austauschen können, zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen. Tendenz Nummer 3: Gebäude, die immer intelligenter werden. Zum Beispiel dank Techniken zur Gesichtserkennung. In der Stadt von morgen braucht es womöglich weder Hausschlüssel noch Codes mehr, weil der Computer dem Bewohner mit dem bekannten Gesicht automatisch die Tür öffnet. Das könnte in 5 Jahren Realität sein, verspricht zumindest ein Hersteller, der an einer solchen Technik tüftelt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Um von zu Hause aus online zu gehen, benötigt es einen Internettarif, dessen Wahl jedoch nicht immer leicht fällt. Häufig sind die effektiven Monatspreise nicht auf den ersten Blick erkennbar, weil Neukunden, Boni und überflüssige Zusatzleistungen die tatsächlichen Vertragskonditionen verschleiern. Wer also nicht alle 2 Jahre wechseln oder eine unangenehme Überraschung erleben will, weil der Tarif auf einmal deutlich teurer wird, sollte hier genau hinschauen. Der Verbrauchertipp von Tobias Volker.
Zu Hause einen schnellen Internetzugang zu haben, ist für viele inzwischen so elementar wie fließend Wasser oder Strom. Über 90% der deutschen Haushalte sind heute vernetzt. Zahlreiche Anbieter versprechen Zugänge zu verschiedensten Konditionen. Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Arne Düsterhöft hat für den Verbraucherratgeber Finanztipp verschiedene Internettarife verglichen.
Und dabei ist uns dieses Jahr vor allen Dingen aufgefallen, dass Kabelanbieter tendenziell ein bisschen günstiger geworden sind als DSL-Anbieter.
Das liege vor allem daran, dass Kabelanbieter bisher in erster Linie überdimensionierte Turbo-Verträge angeboten hätten, sich inzwischen jedoch immer mehr auf Normalverbraucher einstellten. Doch nur etwa die Hälfte aller deutschen Haushalte verfügt über einen solchen Kabelanschluss und
wenn Sie sich für Internet über TV-Kabel entscheiden, dann können Sie immer nur den Anbieter nehmen, der das Kabel auch in Ihrem Haus gelegt hat. Bei DSL haben Sie die freie Wahl.
Außerdem, manchmal ist das Internet per Kabel schlechter als sein Ruf. Wenn alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Hauses gleichzeitig am Sonntagabend den Tatort über einen Kabel-Internet-Stream schauen, kann die Leitung dadurch insgesamt langsamer werden. Dieses Problem sollte man bei DSL nicht haben. Grundsätzlich gilt, ein günstigerer Tarif ist nicht unbedingt mit schlechteren Leistungen verbunden. Der Blick auf die genauen Bestimmungen eines Vertrages lohnt sich, um das für einen persönlich passende Angebot zu finden. Details finden sich im sogenannten Produktinformationsblatt. Wo es das zu finden gibt, erklärt Oliver Müller von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Üblicherweise sollte das, wenn man im stationären Handel, also im Geschäft vor Ort, seinen Vertrag abschließt, sollte der Händler das bereithalten können und auf Nachfrage aushändigen. Also er ist verpflichtet, die Verbraucher darauf hinzuweisen. Und ansonsten sind die auf den Internetseiten des Anbieters zu finden.
Wer nun wechseln oder einen neuen Vertrag abschließen möchte, sollte nicht nur auf die Unterschiede in Sachen Preis und Geschwindigkeit achten. Auch die Länge der Kündigungsfrist oder etwaige Extras wie Mobiltelefonie oder Fernsehen spielen eine Rolle. Außerdem
sollte man die Produktinformationsblätter nutzen, um hier die Preise zu vergleichen und den monatlichen Preis genau kalkulieren. Also ein häufiges Vorgehen der Anbieter ist ja zum Beispiel, dass die ersten Monate günstiger angeboten werden und dann nach einer bestimmten Zeit der Tarif sehr stark im Preis ansteigt. Hier sollte man darauf achten, dass man dann immer wirklich für den gesamten Zeitraum der Mindestvertragslaufzeit sich ausrechnet, was das effektiv im Monat ausmacht.
Häufig ist ein Wechsel aber gar nicht notwendig, denn wer beim aktuellen Anbieter anruft und eine mögliche Kündigung andeutet, kriegt nicht selten bessere Vertragskonditionen angeboten. Damit erspart man nicht nur dem Anbieter, sondern auch sich selbst ein bisschen Aufwand.
Mir sollte man nur immer vorsichtig sein, wenn man am Telefon einen Vertrag abschließt, weil dann sich im Nachhinein im Zweifel nicht so genau beweisen lässt, was wurde tatsächlich am Telefon vereinbart.
Es ist also empfehlenswert, sich in so einem Fall noch einmal schriftlich abzusichern.
Und diesen Verbrauchertipp gibt's auch auf deutschlandfunk.de und in unserer App DLF Audiothek. Aufregendes vom Brexit hören Sie ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.